Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Mein Name ist Franziska Günther und ich fotografiere Frauen mit Krebs. Im September 2018 habe ich das Projekt Schön und Stark ins Leben gerufen, das Frauen mit Krebs durch einen neuen Blick auf ihren Körper dabei helfen soll, sich selbst mit allen Veränderungen liebevoll anzunehmen und so zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Wir wissen, dass es mitunter für alle Menschen, ob gesund oder nicht, schwer sein kann, sich in der Welt, im Alltag und mit all den Herausforderungen, die sich im Leben zeigen, zurechtzufinden. Wir haben in den meisten Fällen einen Plan für das Leben, für unsere Ziele und unsere Wünsche. Wir versuchen glücklich zu sein und auf uns und unsere Lieben zu achten. Wer mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird, der weiß, was es bedeuten kann, den Boden unter den Füßen zu verlieren und sich völlig neu orientieren zu müssen. Ich spreche in der heutigen Folge mit Annette, die uns davon berichtet, was sie erlebt hat. Vor allem soll es um das Thema Erwerbsminderungsrente gehen und darum, was es bedeutet, nach dem Krebs nicht mehr arbeiten zu können. Wie es sich anfühlt, wenn der Erwerbsminderungsrentenantrag immer wieder abgelehnt wird und man finanziell an einen Punkt angekommen ist, an dem man einfach nicht mehr weiter weiß. Dazu kommt auch die Frage, was vom Leben noch übrig bleibt, wenn man körperlich einfach nicht mehr in der Lage ist, arbeiten zu können, was das mit der Psyche macht und wie man eventuell einen Weg finden kann, um sich in dieser neuen Situation zurechtzufinden. Annette erzählt uns in diesem Gespräch, was ihr geholfen hat, welche Strategien sie für sich angewendet hat und an welche Stellen du dich wenden kannst, wenn du Hilfe benötigst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo Annette und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder miteinander sprechen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon das Thema Krebs und Finanzen. Heute möchtest du ja von deinen ganz eigenen Erfahrungen bezüglich der Erwerbsminderungsrente und wie das sich anfühlt, wenn man nach dem Krebs nicht mehr arbeiten kann, erzählen.
Ja, genau. Das war so der Plan für heute. Ich danke dir nochmal für die Einladung. Und ja, wenn man nach dem Krebs nicht mehr arbeiten kann, das ist ja auch so ein Thema, was leider Gottes einige von uns betrifft, egal welchen Alters. Und ich dachte, das wäre ganz gut, das mal zu thematisieren.
Auf jeden Fall, weil normalerweise ist man ja erst berentet, wenn man aus dem arbeitsfähigen Alter heraus ist. Von daher finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch, so wie ich gelesen habe, junge Frauen auch mit Anfang 20, die bereits in dieser Erwerbsminderungsrente stecken und da ja auch enorme Schwierigkeiten, was die finanzielle Seite angeht, haben. Aber erzähl doch mal uns von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast.
Ja, also da würde ich vielleicht mal am Anfang der Diagnose anfangen. Ich habe im Juni 2018 ja meine Diagnose Brustkrebs bekommen. Und der Arzt im Brustzentrum, der hat mir dann quasi offeriert, was alles auf mich zukommt, also die Chemotherapien, die Operation, Bestrahlung und Reha. Also eigentlich so das, ich sag jetzt mal Standardprogramm, ne, was man da so durchlaufen kann. Und er meinte, so nach einem Jahr, spätestens einem anderthalben, sind sie wieder fit und können arbeiten gehen. Also das war so die Aussicht, die er mir gestellt hat. Es war von Anfang an nicht die Rede von Sterben, sage ich jetzt mal so hart. Ne? Und das ist auch so was, was mich am Anfang durch die Therapie eben getragen hat, weil ich wusste, okay, es wird jetzt mit Sicherheit eine anstrengende und teilweise wahrscheinlich auch beschissene Zeit, aber wenn ich da durchgegangen bin, dann habe ich das geschafft und dann kann ich vielleicht nicht wieder so wie vorher, aber ich kann wieder mein Leben leben. Ne? Das war so der Plan.
Kurze Zwischenfrage, Annette, wie alt warst du im Juni 2018, als du die Diagnose erhalten hast?
Da war ich 41.
Ja, ist auch noch sehr jung.
Also auch noch jetzt kein Alter, wo man sagt, ich plane gerade meine Rente. Ja, es ist eher so das Alter, also ich war da zu dem Zeitpunkt frisch geschieden, glücklich frisch liiert, das Kind gerade beim 10. Klasseabschluss, also es hat alles total gepasst. Es hätte sein können, dass das Leben sich vielleicht mal in geordnete Bahnen begibt und dann kam halt der Brustkrebs. Und da ging wieder alles durcheinander. Und ich sage mal, es war dann einfach so, ich habe bei der Chemo schon eine Zeit gehabt, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Da haben wir dann mal 4 Wochen die Chemotherapie pausiert, sodass sich ja quasi alles um 4 Wochen verschoben hat. Dann hatte ich nach der Nebenwirkung noch das ein oder andere, nach der Chemo noch das ein oder andere Zieberlein, wo dann das Brustzentrum gesagt hat, wir warten erstmal ab, erholen Sie sich erstmal, weil ich hatte Wassereinlagerung nicht in der Lunge, sondern um die Lunge drumherum. Heute wissen wir, dass das wahrscheinlich auch schon mein Lymphödem war. Also ich scheine da eine Neigung dazu zu haben. Und also musste das auch erst wieder auskuriert worden, schob sich die OP also wieder nach hinten. Dann wurde ich einmal operiert, das war nicht ganz okay, also die Patienten unter uns, die kennen das ja, es wird immer 1 Zentimeter im Gesunden quasi operiert, sodass wirklich keine bösartigen Zellen zurückgeblieben sind. Ganz genau kann das nur der Pathologe sagen und bei mir war das halt der Fall, dass an einer Stelle diese 1 Zentimeter eben nicht ganz eingehalten waren. Dann wurde nachoperiert und bei der Nachoperation hat sich herausgestellt, dass ich quasi in südliche Richtung, also ich sag mal Richtung Bauchnabel auf dieser Seite vom ehemaligen Tumorbett waren noch Brustkrebsvorstufen, sodass es nur eine Frage der Zeit gewesen wäre, bis ich quasi wieder Patientin im Brustzentrum geworden wäre. Und dann war halt die Option Mastektomie, entweder mit oder ohne Aufbau. Musste ich also quasi noch eine dritte Operation über mich ergehen lassen, sodass an sich 1 Jahr rum war, als ich erstmal mit Chemo und OP durch war. Da hatte ich noch keine Reha und da hatte ich auch noch keine Bestrahlung. Und da schwante mir dann schon, dass eventuell die Zeit des Krankengeldes nicht reichen könnte. Na, also das war dann schon so der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh, du kommst jetzt hier mit diesen geplanten 1 bis 1,5 Jahren wahrscheinlich nicht hin. Na, also wo mir das das erste Mal klar geworden ist.
Ja, ja.
Ja, und dann ist es halt so auch gewesen leider, dass ich gleich nach der ersten OP relativ zügig ein Lymphödem am operierten Arm entwickelt habe. Bis heute ist das Brustkrebszentrum sich sicher, dass ich da wohl ein eher seltener Fall bin, weil mir an sich nur 5 Lymphknoten fehlen. Aber ich habe mich da inzwischen ja auch belesen und es ist bei jedem Menschen anders. Keiner ist nach Lehrbuch gebaut und wahrscheinlich sind es bei mir ein paar wichtige gewesen. Und wahrscheinlich, wie vorhin schon erwähnt, habe ich da auch eine Veranlagung dazu. Jedenfalls habe ich halt das Lymphödem am rechten Arm entwickelt. Ich bin Rechtshänder. Und dann kam natürlich Lymphdrainage und auch Kompressionsversorgung. Und damit kam halt die Erkenntnis, Arzthelferin ist nicht mehr.
Das heißt, du konntest deinen Arm dann gar nicht bewegen oder konntest du den bewegen? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du so ein Lymphödem entwickelst, schwillt der Arm an und dann muss das ausmassiert, ausgestrichen werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich sag mal so, dieser klassische dicke Arm oder es gibt ja auch Patienten, die das in den Beinen haben. Das ist so das, was man, wenn man Lymphödem hört, so vorm geistigen Auge hat. Und es ist aber bei den meisten Patienten so, dass die erstmal darüber klagen, dass der Arm sich schwer anfühlt, ne, so wie eine bleierne Schwere. Ich hatte auch gegen Abend so einen dumpfen Schmerz, nicht so ganz zu erklären. Ich habe manchmal gesagt, also wenn ich es nicht genau wüsste, meine Oma hätte gesagt, ich hab's Reisen. Irgendwie so war ich der Meinung, fühlt sich das an. Und dann war ich halt bei meiner Physiotherapeutin, die hat sich das angeguckt und hat gesagt, du, ich glaube, das wird ein Lymphödem. Wir fangen jetzt einfach mal mit Lymphdrainage an. Die steht dir sowieso zu. Und wir machen das einfach mal und vielleicht kriegt es der Körper alleine wieder hin, weil wir ihn jetzt unterstützen. Das ist am Anfang ja auch ganz normal, wenn da in dem Lymphsystem operiert wurde. Ne? Das ist ja dann auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, durcheinander und muss sich erst wieder finden. Mhm. Ja, und dann ist es aber leider eben so gewesen, dass der Körper das nicht allein hingekriegt hat. Und dann war halt der zweite Schritt, dass ich eine Kompressionsversorgung benötigte. Und die halt leider eben bis zu den Fingerspitzen. Nicht nur bis zum Handgelenk. Und wenn du Rechtshänder bist und bist Arzthelferin und damals war noch kein Corona, aber ich muss ja als medizinisches Personal trotzdem die Händedesinfektion einhalten, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, Arztpraxis, das ist dann wohl nicht mehr. Was machen wir denn jetzt?
Ne? Das heißt, du konntest da auch nicht so ein Gummihandschuh oder sowas drüber ziehen?
Das ist halt das Problem. Man denkt, man könnte das, habe ich am Anfang auch gedacht. Das ist aber quasi, wie soll ich denn das sagen, der Gummihandschuh macht wie so ein feuchtwarmes Mikroklima. Man schwitzt ja auch. Und der Gummihandschuh lässt ja keine Feuchtigkeit rein und aber auch keine raus. Und dann ist das eigentlich wie ein Gewächshaus und dann schwillt das Lymphödem noch mehr. Und letztendlich kannst du durch die Kompression schon nicht richtig, ist die Feinmotorik ein bisschen gestört, weil der Kompressionshandschuh ja einfach auch eine gewisse Steifigkeit hat. Und wenn du dann noch den Gummihandschuh oben drüber hast, geht eigentlich nichts mehr. Also zumindest feinmotorisch nicht. Ne?
Ja.
Und das war dann halt so das Problem. Und ja, dann in Absprache mit meinem Chef war es dann so, dass er gesagt hat, also ich kann Ihnen hier kein Büro einrichten. Das gibt geben die Praxisräumlichkeiten nicht her. Aber wir gucken mal, was passiert. Sie sind ja noch ein Stück im Krankengeld. Und zur Not gibt es ja auch noch das Nahtlosigkeitsgeld, worüber wir ja auch das letzte Mal gesprochen haben. Und wir gucken einfach erstmal, was passiert. Ne? Machen Sie erstmal Ihre Therapie fertig und wir werfen mal noch nicht gleich die Flinte ins Korn, kann sich ja auch noch bessern. Und ich hatte aber eigentlich von Anfang an so ein bisschen so ein ungutes Bauchgefühl bei der ganzen Geschichte. Und das hat sich ja dann zum Schluss auch leider bestätigt, weil ich habe dann die Bestrahlungen noch gemacht und da wurde auch wieder das Lymph, der eh schon operierte Bereich wurde mit bestrahlt als Sicherheitsvariante, weil sich das Tumorboard dafür ausgesprochen hat, mir nicht noch weitere Lymphknoten zu entnehmen. 3 waren bei mir befallen von 5 entnommenen und dann hätten eigentlich noch mehr entnommen werden müssen. Und die haben dann aber gesagt, wenn die Dame jetzt eh schon ein Lymphödem entwickelt hat, dann schlagen wir ihr vor, wir bestrahlen lieber die Achselhöhle mit. Hat denselben Effekt, als wenn wir weitere Lymphknoten entnehmen, ist, ich sag jetzt mal, so ein, da steht der Sicherheitsgedanke dahinter, ne? Dass man einfach vorbeugt, dass da der Krebs nicht streut. Und das hatte aber auch eben leider wieder den Effekt, dass die Lymphknoten, die in der Achselhöhle noch gearbeitet hatten, dass die dann halt quasi gegrillt wurden und demzufolge auch ihre Arbeit, sage ich mal, vermindert oder teilweise wahrscheinlich auch eingestellt haben, sodass das Lymphödem nicht besser, sondern schlechter wurde.
Also so ungefähr der gleiche Effekt, den du auch gehabt hättest, wenn die Lymphknoten entnommen worden wären.
Genau, genau. Na, also das, man wollte das eigentlich vermeiden, dass war wohl der Plan, die Achselhöhle komplett von Lymphknoten zu beräumen und dann wäre ja, sage ich mal, die Lymphe komplett zum Erliegen gekommen und hier sind die Lymphknoten halt, ja, wie gesagt, gegrillt, also hat die Ärztin in der Strahlenklinik zu mir gesagt, sie müssen sich das vorstellen wie ein Mediumsteg, außen Rost rum, innen aber noch rosa, aber so richtig arbeiten kann der Lymphknoten dann nicht mehr. Ne, aber ich fand das eine bildlich gute Umschreibung, ja. Ne? Und so ist es halt, es sind Lymphknoten da, aber die können nur noch ganz, ganz vermindert ihre Arbeit tun und deswegen läuft die Lymphe halt aus dem Arm nicht ab. Ne? Sodass ich also quasi ein Dauerpatient bin.
Ach Mensch. Du hast aber auch dann die ganze Zeit mehr oder weniger irgendwie Schmerzen oder ein ungutes Gefühl im Arm, sodass also das auch gar nicht möglich wäre für dich. Abgesehen von den Desinfektionen und den Gummihandschuhen, dass es gar nicht möglich wäre, für dich arbeiten zu gehen? Weil du gar nicht richtig schreiben kannst zum Beispiel, weil du den Stift nicht richtig halten kannst und so weiter?
Also das Problem ist das, bei mir ist das Lymphödem, sage ich mal so, ausgeprägt, dass ich, wenn ich mehrere Tage ohne diese Kompressionsversorgung bin, haben wir schon getestet, dass dann der Arm schmerzhaft wird, dass er dann auch tatsächlich schwillt. Also man sieht bei mir dann auf der Hand die Fingerknöchelchen dann nicht mehr, die sind dann quasi weggeschwollen, zugeschwollen. Und dann hat man natürlich Schmerzen. Und deswegen ist halt die Maßgabe, die Kompression so eng und so nervig, wie sie manchmal halt ist, konsequent zu tragen. Und so dass eben die Möglichkeit nicht bestand zu sagen, ja, dann arbeite ich halt vormittags und ziehe nachmittags die Kompression an, weil es schlicht und einfach so ist, dass ich nachmittags gar nicht mehr an die Kompression reingekommen bin. Also wir haben das, ich habe das mit der Physiotherapeutin und mit dem Sanitätshaus, die ja für die Kompressionsversorgung zuständig sind, in verschiedenen, sag ich mal, Szenarien ausprobiert, aber wir sind halt auf keinen Nenner gekommen, um mir da wenigstens stundenweise zu ermöglichen, ohne diese Kompression zu arbeiten.
Das ist ja furchtbar. Hat dir deine Arbeit gefehlt?
Leider ja. Also ich muss sagen, ich bin ja durch die Arbeit als Arzthelferin hat man ja viel mit Menschen zu tun. Und es ist ja schon schwierig, wenn man die Diagnose bekommt. Und ich war halt durchweg krankgeschrieben, weil es halt einfach so war, dass wir in der Praxis ja, wir sind eine Allgemeinarztpraxis gewesen, dass wir da auch viele Patienten halt mit Infekten, mit Magen-Darm. Es kam auch mal einer mit Windpocken oder Gürtelrose. Und wenn man durch die Chemo ein geschwächtes Immunsystem hat, hätte ich mich ja jederzeit irgendwo anstecken können. Sodass ich schon ab Diagnosetag krankgeschrieben war und eigentlich von Anfang an raus war aus dem ganzen Geschehen. Und das hat mir, sage ich mal, die erste Zeit gefehlt. Dann hatte ich aber körperlich und auch seelisch mit mir zu tun, sodass ich fand, ach, es ist ganz gut, dass du jetzt den Krankenschein hast. Aber wenn dann so die OP und die Bestrahlung durch ist und man eigentlich weiß, dass jetzt theoretisch nur noch die Reha folgt und dann könnte es wieder losgehen und es kann dann aber nicht losgehen, weil sich halt was Neues dazugesellt hat, da hat sich dann, sage ich mal, so unter mir tatsächlich ein Loch aufgetan, in das ich auch richtig fies reingestürzt bin, weil ja mein Ziel, meine Perspektive, ich kann dann wieder arbeiten gehen, die war ja dann mit einmal weg. Na, und darauf hatte ich ja das ganze Jahr darauf hingearbeitet. Das war so, ja, als wenn man dem Hund die Wurst vor die Nase hält, damit er einem nachläuft. So war das für mich, ne? Du willst wieder arbeiten und das Jahr, das schaffst du schon. Und jetzt stand das auf einmal alles in Frage.
Ja. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, das hört sich schrecklich an.
Ja, das ist es auch. Also das braucht man nicht zu beschönigen, das ist in der Tat schrecklich. Und ich habe eigentlich das ganze erste Jahr, obwohl es ja eine Krebsdiagnose war und keine einfache Angina, habe ich das immer gut verkraftet, weil ich immer Freunde hatte zum Reden. Ich hatte auch ein paar Mitpatientinnen zum Reden. Ich habe das in meinem Blog verarbeitet und war da seelisch eigentlich ganz gut aufgestellt. Und als ich dann halt im Sommer nach der zweiten OP dann rauskristallisierte, sie brauchen noch eine Brustamputation und dann kam raus, sie haben die Mutation und dann kam raus, das Lymphödem geht nicht weg, dann war es echt so, dass ich einen Psychologen gebraucht habe. Ich habe das alleine nicht mehr geschafft. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich trotz Psychologentermin eigentlich immer weiter in dieses Loch hinabgestiegen bin und dann eben auch Antidepressiva nötig waren, weil ich wirklich hier zu Hause saß und für nichts mehr Antrieb hatte, weil warum denn? Ich kann nicht mehr arbeiten gehen, ich soll jetzt hier zu Hause bleiben. Was hat das Leben dann eigentlich noch für einen Sinn? So war da mein Gedankengang eigentlich, ne? Weil ich mich auch immer ein bisschen über meine Arbeit definiert habe. Ich war immer sehr, sehr gern Arzthelferin. Das war mein Wunschberuf und mir hat das immer Spaß gemacht, Menschen zu helfen, für sie da zu sein. Und dann kriegt man das einfach so ja entzogen. Ne? Da kommt einer und das Schicksal oder wer auch immer und sagt, nö, das geht jetzt nicht mehr. Und dann musst du dich ja irgendwie sortieren und gucken, wie es weitergehen kann.
Ja klar, du musst dein Leben völlig neu überdenken und schauen, was du, ja, das ist ja im Grunde das Gleiche, was man als junger Mensch macht, wenn man sich überlegt, okay, was will ich, wie soll mein Leben aussehen? Das hattest du dann also mit Anfang 40 auch.
Genau, genau. Also eine quasi nicht selbst gewollte Midlife-Crisis, wenn man es mal so will.
Ja, naja, klar. Und ja? Dazu ja auch noch alles andere, was du zu der Zeit durchgemacht hast. Das ist ja eine Sache, wenn du einfach plötzlich denkst, das haben, glaube ich, viele Frauen oder viele Menschen, dass die irgendwann denken, okay, und jetzt? Ja. Aber du bist ja außerdem noch geschwächt durch die Erkrankung. Und also das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Als du dann gemerkt hast, okay, das hast du ja vorhin gesagt, dass es ist schon so viel Zeit vergangen und du wirst vermutlich mit dem Krankengeld nicht hinkommen, dann hast du dir ja sicherlich überlegt, was du als nächstes machst und hast irgendwann dann den Antrag auf die Erwerbsminderungsrente gestellt. Wie ging das weiter?
Ja, also ich habe den Antrag auf diese Erwerbsminderungsrente gestellt, eigentlich schon ein ganzes Stück bevor das Krankengeld ausgelaufen ist, weil ja bekanntlich die Rentenversicherung nicht nur meinen Antrag bearbeitet, sondern eben auch noch, was weiß ich, wie viele andere, dauert das natürlich ein Stück. Und dann habe ich glaube im November mich beim Arbeitsamt vorgestellt für dieses Nahtlosigkeitsgeld und habe damit glücklicherweise eine sehr vernünftige Sachbearbeiterin erreicht, die dann auch sagte, ja, und bei ihrer Diagnose und sie müssen ja erst noch zur Reha, weil ich halt im November 2019 immer noch nicht zur Reha war. Und natürlich brauchen sie noch ein Stück, das Nahtlosigkeitsgeld ist kein Problem. Und der Rentenantrag läuft ja auch. Und ja, also ich war quasi so behördentechnisch von den Voraussetzungen her schon mal auf dem richtigen Weg. Und dann hat die Rentenversicherung, obwohl die wussten, dass ich dann im Januar zur Reha fahre, habe ich am 23.12.2019 die Ablehnung meiner Erwerbsminderungsrente bekommen. Und es wurde nicht nur gesagt, Sie können vielleicht wenigstens noch unter 6 Stunden arbeiten, sondern es wurde gesagt, ich kann ja was anderes arbeiten auf dem Arbeitsmarkt, 8 Stunden und auch vollschichtig. Und da war ich aber noch nicht mal zur Reha.
Oh.
Und da dachte ich, okay. Und zwischenzeitlich war es dann auch so, dass ich aus der Praxis ausgeschieden bin, weil ich dann mit meinem Chef übereingekommen bin, dass das jetzt wirklich keinen Sinn mehr hat, dass die mich noch ewig durchschleppen und mir jedes Jahr meine schon 30 Tage Urlaub plus die 5, die man vom schwerbeschädigten Ausweis noch dazu bekommt, dass die mir die jedes Jahr auszahlen müssen, wenn absehbar ist, dass ich nie wieder arbeiten komme. Und dann haben wir uns quasi im Einvernehmen getrennt und ich war dann quasi ab 1. Januar tatsächlich arbeitslos, bin dann Mitte Januar zur Reha gefahren und hatte die Hoffnung, dass zum einen in der Reha erkannt wird, dass ich einfach noch ein bisschen Zeit brauche, weil ich ja tatsächlich dieses anderthalbe Jahr für meine Therapien benötigt habe und dass die eben auch erkennen, okay, mit dem Lymphödem geht halt dieses und jenes nicht. War am Anfang auch so. Zur Eingangsuntersuchung hat das die Ärztin gesagt, die ich dazu geteilt bekommen habe. Das hat die Psychologin hat das auch gesehen. Und selbst die Dame vom Sozialdienst hat das gesehen und die hatte mir aber den Vorschlag gemacht, ob ich nicht mal über eine Umschulung nachdenken möchte. Und ich habe gesagt, ja gerne. Ich sage, ich möchte ja nicht zu Hause bleiben. Jetzt bis ich regulär in Altersrente gehe, das sind ja noch über 20 Jahre. Und dann hatten wir Verschiedenes rausgesucht, weil wir gesagt haben, wir gucken mal, ob sie doch irgendwie im Medizinischen bleiben können. Und überall stand mir aber diese für mich in dem Moment blöde Händedesinfektion im Weg, weil es halt eine Hygieneordnung gibt, die besagt, wenn man irgendwo, meinetwegen auch in so einer Reha-Klinik arbeitet, muss man sich halt vorher, wenn man dort die Klinik betritt, die Hände desinfizieren. Und dann kam ja auch Corona. Als ich zur Reha kam, schwappte das gerade von China in alle Welt. Und dann war ja Händedesinfektion sowieso nötiger denn je. Und nicht nur irgendwo im Medizinischen, es wurde ja dann überall die Hände desinfiziert. So dass ich dann auch recht schnell gemerkt habe, okay, du bist jetzt nicht nur aus der Arzthelferin raus, du bist eigentlich auch aus dem Gesundheitswesen im klassischen Sinn raus. Ne? Das geht nicht. Und dann haben wir halt versucht zu gucken, dass ich irgendwas anderes mache, dass ich vielleicht meinetwegen als Ausbilderin für Arzthelferin arbeite, also mehr Richtung Berufsschule oder sowas gehe. Und das scheiterte aber schlicht und einfach daran, dass ich zum einen durch das Lymphödem und zum anderen durch das Tragen der Kompression nicht in der Lage war, länger wie 10 Minuten von Hand mit dem Stift zu schreiben. Und dann sagte die Sozialarbeiterin zu mir, so können Sie sich aber nicht in eine Umschulung setzen. Und das war mir dann auch klar. Und es haben also 3 Mann quasi befürwortet, wir pflichten dem Rentenantrag jetzt mal zu, weil ich ja auch einen Widerspruch gegen die Ablehnung eingelegt hatte. Und wenigstens 2 Jahre, dass ich mich einfach erstmal wieder ein bisschen berappeln und erholen kann. Und dann kann man ja nochmal gucken. Und vielleicht hat sich ja das Lymphödem bis dahin auch noch ein bisschen eingeregelt. Ja, und dann kam der Chefarzt und der hatte von vornherein die Meinung, nein, mit 42, ja, damals war ich dann 42, sind Sie einfach zu jung für Rente. Nee, das geht nicht. Sie können arbeiten. Und damit war das ganze Ding abgeschmettert. Ja, es gab dann wohl eine sogenannte Sitzung mit dem Chefarzt. Und dann ruderte plötzlich auch meine mir zugeteilte Ärztin und meine Psychologin zurück. Und ich sollte doch mal über eine Umschulung nachdenken. Und da gibt es bestimmt Mittel und Wege. Und auf einmal war die Rente kein Thema mehr. Und so stand das auch in dem Reha-Bericht, was natürlich äußerst ungünstig für den Widerspruch war. Glück war für mich dann, dass zumindest das Arbeitsamt dann mit Zahlung eingesprungen ist nach der Reha, weil während der Reha kriegt man ja sein Geld von der Rentenversicherung, dass die dann gezahlt haben und dass wenigstens denen ihr Arzt nur anhand meiner Befunde, also der hat mich nicht gesehen, gesagt hat, also mindestens 6 Monate braucht die Frau noch, um einfach erstmal wieder in die Senkrechte zu kommen und einen Schritt vor den anderen zu machen und dann gucken wir nochmal. Na, also hatte ich eigentlich auch 2 Arztmeinungen. Der eine sagte, nö, geht. Und der andere sagte, nee, die Dame braucht noch ein bisschen Zeit. Und damit haben wir halt den Widerspruch bei der Rentenversicherung quasi auch begründet. Und ich habe nochmal ganz ausführlich dargestellt, was alles so nicht geht. Und wenn man dann so dabei ist, das für die Rentenversicherung tatsächlich als Liste aufzulisten, was wie lang geht, was wann der Schmerz kommt, was vielleicht gar nicht mehr geht, dann wird einem ja auch durch das Aufschreiben erstmal so richtig bewusst, wie eingeschränkt man eigentlich ist. Ne? Also das macht nochmal was mit der Psyche. Also es war dann, ne, es war so eigentlich glücklich aus der Krebsnummer rausgekommen, erstmal als krebsfrei gegolten zu der Zeit, ist auch jetzt glücklicherweise noch so. Nächstes Jahr jährt sich die Diagnose zum 5. Jahr, klopfen wir gleich mal auf Holz. Aber dann hast du wieder ein anderes Problem, ne?
Das kann ich mir absolut
und
vorstellen.
Es ist dann auch so, die Wahrnehmung im Außen ist ja dann auch die Haare sind wieder da. Du warst vielleicht auch mal beim Friseur, hast einen flotten Schnitt, hast vielleicht auch ein bisschen Farbe drin, machst dich zurecht, willst ja auch nicht jeden Tag aussehen wie das Leiden Christi, ne? Und gehst halt auch mit Freundinnen wieder vielleicht mal einen Kaffee trinken. Gut, aber Corona, da ging das dann alles nicht mehr. Aber ich habe trotzdem versucht, mein Sozialleben am Laufen zu halten. Und jeder sagt, ach, du siehst aber wieder gut aus. Ja, toll. Außen sehe ich gut aus. Aber innen drin tobte tatsächlich so ein Kampf von, ich will früh gar nicht aufstehen, weil es ist ja sowieso alles Mist. Und wo ist denn jetzt der Sinn? Ich kann ja gar nicht mehr arbeiten und was mache ich denn jetzt? Und das ist eigentlich was, was man halt nicht, so eine seelische Sache kann man halt nicht vorzeigen, wie zum Beispiel ein Gipsbein. Ne? Das steht ja keinem auf der Stirn geschrieben. Und da ging eigentlich für mich dann erst so diese richtig schwere Zeit, auch was die Psyche betraf, los. Also viele haben das ja wirklich während der Therapie, dass die das Problem haben, warum ich und muss ich jetzt sterben und wie soll denn das jetzt alles hier weitergehen? Ja. Und das habe ich eigentlich immer ganz gut gemeistert, auch durch mein Umfeld. Und dann war das aber auch fürs Umfeld schwierig, nicht weil die es nicht verstanden haben, war weil die keinen Rat wussten. Die waren genauso ratlos wie ich. Na, und hatten eben auch nicht mehr dieses Ziel vor Augen, ja, wenn sie wieder gesund ist, dann kriegen wir das schon hin. Ich war ja dann, sage ich mal, so halbwegs gesund, bis auf das Lymphödem und dann halt auch die seelischen Probleme. Aber es war jetzt kein Krebs mehr da und man hätte jetzt eigentlich gedacht, naja, es geht jetzt so peu à peu eben aufwärts. Und irgendwo bin ich dann aber an einer Stelle halt stehen geblieben, da ging dann nichts mehr weiter. Und das ist ganz schwierig.
Ja, das ist das Schwere. Wenn dein Umfeld nicht sieht von außen, was mit dir los ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das schwer ist, wenn man von einer Arztmeinung so abhängig ist. Hast du dann noch einen dritten Arzt aufgesucht?
Also es war dann so, die Rentenversicherung, also wir sind in Widerspruch gegangen und ich war damals aber schon so schlau und habe gesagt, ich gehe jetzt an den VDK, wenn das wieder nicht funktioniert. Und das hat alles gedauert. Ich war bei der Rentenversicherung mit der Sachbearbeiterin, die erkannte dann schon an meiner Telefonnummer, wer anruft. So oft hatten wir telefonischen Kontakt. Und dann ging die Akte von Leipzig nach Plauen, von Plauen ging sie dann nach Chemnitz. Also die machte irgendwie eine Sachsenrundreise, meine Akte. Und trotzdem konnte sich keiner so richtig entscheiden, was machen wir denn jetzt? Und ich habe dann gesagt, gut, okay, noch kann ich es aussitzen. Mein Arbeitslosengeld geht bis bis Februar 20. Und so lange habe ich ja auch finanzielle Sicherheit im Rücken. Und bis Februar 21 ging es so rum. Da habe ich gedacht, gut, dann kannst du ja erstmal das jetzt wirklich versuchen, ein bisschen gesund zu werden und auch das seelische Problem mit der Psychologin zu bearbeiten, dass du dich dann auch eventuell der Behörde ein bisschen anders entgegenstellen kannst, ne? Weil man hat ja da auch keine Kraft, da Widersprüche zu schreiben und da mit denen zu diskutieren und auch zu kämpfen. Das geht irgendwann nicht mehr. Und so habe ich eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen Zeit dahin ziehen lassen, weil der VDK auch gesagt hat, wir haken schon nach, wir machen das. Und die kümmern sich da auch wirklich drum, sodass man das eigentlich, sag ich mal, nicht selber so am Bein hat und sich wirklich um sich selber kümmern kann. Und dann hatte mir eine ehemalige Patientin aus unserer Praxis den Tipp gegeben, ich sollte doch mal zur Lymphreha fahren. Das gibt's nur zwei Kliniken in Deutschland, die ausschließlich sich um Lymphödem und auch um Lipödem kümmern. Und meine damalige Hausärztin hatte das auch befürwortet, hat gesagt, ja, das ist ganz gut, das ist eine richtige Fachklinik, da geht's mal nur um ihre Lymphe, das ist ja jetzt wichtig. Vielleicht haben die noch einen Dreh, dass es doch vielleicht noch ein bisschen im Alltag besser wird. Und das hatte ich beantragt und das habe ich, das ging auch durch. Also die Rentenversicherung hat gesagt, ja, machen wir, gut, wir haben auch reingeschrieben. Wir hoffen auf zumindest teilweise Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, war ja auch meine Hoffnung. Und dann war ich im Januar 21 im schönsten Lockdown zur Reha und kriegte so in der zweiten Reha-Woche Post. Also die hat mir mein Mann dann quasi in die Reha geschickt. Da hat die Rentenversicherung mal wieder abgelehnt. Obwohl die wussten, ich bin jetzt in der Spezialklinik, um das vielleicht noch ein bisschen zu drehen, das Blatt. Und da ist mir dann aber die Klinik zu Hilfe gekommen, weil die gesagt haben, also wir können wegen ihres Lymphödems jetzt nicht sagen, sie können überhaupt nicht mehr arbeiten, aber sie haben Einschränkungen, mehr wie unter 6 Stunden geht nicht. Und dann haben die mir wirklich eine ellenlange Liste auch geschrieben, was man mit dem Lymphödem alles nicht machen darf. Und da scheiden ganz, ganz viele Berufe aus. Die hatten auch noch 2, 3 Ideen, was man stattdessen machen könnte. Das habe ich dann mit der Sozialarbeiterin dort recherchiert. Da tauchte dann aber auch wieder so ein bisschen Händedesinfektion und sowas auf. Mein heißgeliebtes Thema quasi. Und dann haben die gesagt, ja, also wir schreiben jetzt rein, dass sie eine Rente befürworten. Und die sind aber davon ausgegangen, dass die Rentenversicherung wahrscheinlich sagt, nee, wenn, dann nur eine Teilrente, weil das Lymphödem alleine zählt nicht. Und ich hatte einfach Glück dort mit dem Psychologen, weil ich im Gespräch mit ihm das erste Mal, wie soll ich denn sagen, also mir, ich habe das irgendwie geahnt, dass ich wahrscheinlich auch ein Fatigue habe. Aber man liest so viel und das kann sich so äußern, das kann sich so äußern oder wieder ganz anders. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das halt ausgeprägt ist. Und keiner gibt einem halt die Diagnose. Und der kannte sich damit aus. Und der hat gesagt, sie sind nicht schwer depressiv, sie haben ein Fatigue. Und in dem Moment, wo sie das Fatigue haben, dann kommt halt auch die Depression. Und das schreibe ich Ihnen jetzt so in Ihren Befund rein. Und mithilfe dieses Befundes bin ich dann nochmal zum VDK wegen dem erneuten Widerspruch. Und die haben dann gesagt, also wenn es jetzt nicht klappt, dann wissen wir auch nicht. Und es ging dann aber dadurch inzwischen zum Sozialgericht. Auch da hat sich der VDK darum gekümmert. Ich selber hätte das nicht gekonnt. Und dort wurde dann entschieden, dass ich rückwirkend zum ersten Rentenantrag von 2019 berentet werde. Und dass ich quasi tatsächlich eine längere Genesungszeit benötige und dass es aufgrund des Lymphödems, dass man abwarten muss, ob ich überhaupt mal wieder arbeiten kann. Momentan, also so ist der Rechtstext, ist der Arbeitsmarkt für mich verschlossen, weil ich halt weder in meinem erlernten Beruf noch in was anderem arbeiten kann oder umgeschult werden kann. Vielleicht war es auch ein bisschen Corona, dass die gesagt haben, naja, jetzt findet man eh keine Arbeit. Ne? Es war ja gerade 22 waren das ja auch so die von Lockdown geprägten Jahre. Und habe ich also quasi die Rente rückwirkend dann doch noch genehmigt gekriegt nach fast 2 Jahren Kampf.
Wahnsinn. Ja. Also das ist ja richtig eine absolute psychische Belastung. Wie hast du das in der Zeit überhaupt finanziell geschafft? Hat dein Arbeitslosengeld da ausgereicht?
Also mein Arbeitslosengeld war dann im März 2021 zu Ende. Wir waren damals nicht verheiratet. Ich musste mich also privat krankenversichern. Das waren 200 Euro im Monat, die ich ja eigentlich gar nicht hatte. Wir haben es dann einfach so gemacht, dass ich quasi das Kindergeld für meine Krankenversicherung genommen habe, weil ja mein Sohn zu dem Zeitpunkt auch noch über mich versichert war. Und den Rest hat dann mein Lebensgefährte, inzwischen sind wir ja verheiratet, hat er dann halt gestemmt. Ne? Weil ansonsten hätte ich Miete, Versicherung, alles, was man so zum Leben braucht an Lebensmitteln und Co., hätte ich nicht gewusst, wie ich es bestreiten soll.
Und ist das jetzt mit der Rente anders?
Ja, jetzt mit der Rente ist das anders. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich eine relativ gute Rente habe und da auch, sage ich mal, relativ viel wieder selbst bestreiten kann und gut, wir sind jetzt auch verheiratet, da sind ja ist das ja auch steuerlich alles ein bisschen anders. Aber es ist, man hat einfach eine finanzielle Sicherheit jetzt im Rücken, ne? Und die Rente ist auch voriges Jahr, nee Quatsch, dieses Jahr wieder bewilligt worden für weitere Jahre bis 2025. Und dann wird erst wieder geprüft, ob ich tatsächlich immer noch nicht arbeitsfähig bin. Ich meine, das Lymphödem geht nicht mehr weg. Also wir sind inzwischen da angekommen, dass es chronisch ist, dass wir den Zustand halten, sodass ich annehme, dass ich 2025 keine andere Entscheidung kommen wird.
Da reicht dann plötzlich doch die Diagnose Lymphödem, um das weiterhin zu bewilligen?
Das ist halt so das große Rätsel, was wir uns auch alle fragen. Wir vermuten aber, dass sich die Rentenversicherung einfach nicht getraut hat, ein Dreivierteljahr nach Entscheidung eines Gerichts wieder abzulehnen. Ist so unsere Vermutung. Na, weil die mussten ja dann quasi rückwirkend die Rente mir nachzahlen. Und da werden die sich wahrscheinlich, ist jetzt mein Gedankengang, ob das so ist, weiß ich nicht. Während ich gesagt habe, also wenn jetzt ein Gericht entschieden hat, das geht nicht und die Dame braucht länger, dann können wir uns jetzt nicht 9 Monate später hinstellen und sagen, ach ja, das ist jetzt der Wiederbewilligungsantrag, den lehnen wir jetzt ab. Mhm. Und ich habe mir vom VdK sagen lassen, und das ist eigentlich das Irre an der ganzen Sache, wenn man einmal den Fuß in der Rentenzahlung drin hat, dann ist es auch nicht mehr so schwierig.
Ist ja unglaublich.
Nur reinkriegen muss man erstmal. Das sind so Sachen, wo ich denke, das könnt ihr doch nicht machen mit den Leuten, die krank sind.
Ja.
Die haben ganz andere Probleme, ne? Dann müssen die sich nicht noch mit euch hier rumärgern. Aber es ist halt in der Tat so.
Und dann habe ich noch eine finanzielle Frage. Du sagst ja, du hast Arbeitslosengeld gekriegt. Musstest du das zurückzahlen, nachdem du die Rentenbewilligung hattest?
Ja, ich musste ein halbes Jahr Krankengeld und das komplette Arbeitslosengeld zurückzahlen. Allerdings ist das so, Im ersten Moment denkt man dann, ach du meine Güte, wie soll ich denn das machen? Und es ist aber so, die Rentenversicherung hat dann ausgerechnet, was ich ab Datum des ersten Rentenantrages an Rente bekommen hätte. Das war ein ziemlich großer Betrag, also weit über 20.000 Euro, weil es ja auch fast 3 Jahre waren. Mhm. Und dann haben sich die Behörden tatsächlich miteinander ausgetauscht und haben diese Rückzahlungen untereinander geregelt, sodass für mich dann quasi der Restbetrag von dieser Nachzahlung übrig geblieben ist, nach Abzug der Rückzahlung vom Krankengeld und vom Arbeitslosengeld. Also da musste ich mich tatsächlich nicht drum kümmern. Das haben die Behörden untereinander gemacht. Sodass ich dann auch nicht da stand und habe gedacht, ach du meine Güte, wie sollst du denn das jetzt zurückzahlen? Die haben das wirklich untereinander geklärt, weil, sage ich mal, ja sowohl die Krankenkasse als auch das Arbeitsamt mir für einen Zeitraum Geld bezahlt hat, worüber ich auch sehr froh bin, wo mir aber eigentlich die Rente ja schon zustand. Das hat ja das Gericht entschieden.
Ja.
Und das, sage ich mal, ist ja, wenn man es so will, ja eigentlich ein Fehler von der Rentenversicherung gewesen und den haben die dann quasi auch selber
wieder bereinigt,
beglichen, ausgebügelt, wie man das jetzt nennen will. Ne? Also da musste ich mich zum Glück nicht drum kümmern.
Wie hast du denn das psychisch geschafft, da wieder auf die Spur zu kommen?
Also es ist schwierig, gerade wenn du jetzt so diese Redewendung verwendest, auf die Spur zu kommen. Wenn man mich so sieht, und so hast du mich ja auch beim Fotoshooting erlebt, bin ich eigentlich immer ein sehr offener Mensch. Ich lache viel und ja, ich habe auch schnell Kontakt zu anderen Menschen. Aber es ist halt nicht so, ich sage jetzt mal, diese Spur wie bei der Autobahn. Es ist eher so ein geschlängelter Weg und auch mit reichlich Berg und Tal. Also es ist nach wie vor von der Psyche her immer so ein Auf und Ab. Gerade in der Zeit, wo der Antrag bei der Rentenversicherung mehrfach lag, habe ich mit der Psychologin darauf hingearbeitet, das Positive zu sehen, nach vorn zu gehen, sich vielleicht eine Aufgabe zu suchen oder ein Hobby. Bei mir ist es halt die Selbsthilfe geworden. Das hat immer ganz gut funktioniert, bis halt die Rentenversicherung oder das Arbeitsamt wieder irgendwas von mir wollte. Irgendwelche Befunde, wo ich wieder klarstellen musste, so schlecht geht's mir. Und dann habe ich eigentlich all das, was ich mit der Psychologin erarbeitet habe, wieder kaputt gemacht. Ne? Weil dann wieder die Konzentration auf die Krankheit lag. Und das wollten wir ja eigentlich nicht mehr machen. Und es ist auch, wie soll ich denn sagen, es ist auch für die Familie und fürs Umfeld sehr schwierig, weil ich eben auch durch das Fatigue unter Umständen eine Stunde vorm Termine absage, weil es halt einfach nicht machbar ist. Beziehungsweise, ich hatte das vorige Woche erst, da war ich mit meiner besten Freundin essen. Und hat dann zu ihr gesagt, tut mir leid, ich wollte eigentlich mit dir noch ein bisschen sitzen und quatschen, es geht nicht. Mir hat jetzt hier einer einen Stecker gezogen. Also es ist tatsächlich, gerade wenn das jetzt Fatigue so von jetzt auf gleich kommt, ist es, als wenn einem einer den Strom abdreht. Ich musste dann nach Hause und musste mich hinlegen. Es ging nichts mehr. Und das ist halt auch so das, was mich zum einen einschränkt im Alltag und was eben auch immer wieder die Psyche belastet, sodass ich tatsächlich sagen würde, so richtig auf Spur bin ich nicht. Ich fahre quasi diese Berg- und Talbahn und versuche, ja, nicht rauszufliegen, nicht aus der Kurve zu kommen, so ungefähr, müsste man das sagen. Ne? Also wir arbeiten stetig dran, dass ich das akzeptiere, so wie das ist, was mir nach wie vor schwer fällt, weil ich bin jetzt 45 und rein körperlich fühle ich mich jetzt schon gut, bis auf das Lymphödem. Aber mir sind halt sehr, sehr viele Grenzen gesetzt und das zu akzeptieren ist halt wahnsinnig schwer. Und dann noch dieses Auf und Ab mit dem Fatigue, wo man sich auch auf sich selber nicht mehr verlassen kann, das ist nichts für jemand, der wie ich immer ein zuverlässiger Mensch war. Ne? Wenn ich gesagt habe, ich mache das, dann habe ich das gemacht und ich habe meine Verabredungen immer eingehalten. Und es ist auch jetzt noch so, dass ich mich lieber irgendwo hinquäle und das dann hinterher quasi doppelt und dreifach bezahle, anstatt abzusagen. Ne? Also das ist immer noch ein Lernprozess und die Psychologin sagt auch, das wird auch immer so bleiben, weil es eben nicht so ist, dass man sagen kann, meinetwegen, du bist abends wie jeder normale Arbeitnehmer geschafft, dann ist das halt die Zeit, wo du dich auf die Couch legst. Aber das ist immer so jeden Tag. Es kann jeden Tag anders sein. Ich kann auch morgens wach werden und denken, oh Gott, heute geht gar nichts. Und dann komme ich halt manchmal aus dem Bett und manchmal auch nicht. Und das sind so Sachen, wo man sagt, man kann auch nicht richtig planen. Na, also das ist für mich schwierig, das ist fürs Umfeld schwierig. Zum Glück ist sowohl meine Familie als auch mein Freundeskreis alle so, dass die wissen, wie es ist, ja, und da sehr viel Rücksicht drauf nehmen. Und das ist halt auch mein Vorteil, ist bei euch zum Fotoshooting so, da wird man immer gut aufgefangen. Die anderen können es auch verstehen, weil sie das selber kennen. Und es ist auch in der Krebs-Selbsthilfe so, dass alle sich damit auskennen und Rücksicht nehmen. Aber das ist halt was auf dem, ich sag jetzt mal, im Kreise der Nichterkrankten oder eben auf dem normalen Arbeitsmarkt einfach nicht geht. Wenn du irgendwo angestellt bist, dann sagt der Chef, du kannst nicht jeden früh anrufen und sagen, ich komme heute später oder ich gehe heute eher oder mir geht's heute nicht gut, ich schaffe das nicht alles. Dann ist man ganz schnell draußen vor der Tür mit seiner Kündigung. Ne? Und das ist halt so das, was mich nach wie vor eben beschäftigt. Ne? Weil ich würde gern leistungsfähiger sein und das geht halt einfach nicht.
Und wird das mit der Fatigue irgendwann besser werden oder bleibt dir das jetzt erhalten?
Also das ist dasselbe wie mit dem Lymphödem. Man sagt, wenn man es länger wie ein Jahr hat, wird es ein chronischer Zustand. Es gibt da keine Medikamente dagegen. Es ist einer der kleinen Vorteile von Corona, jetzt glücklicherweise doch in vieler Munde das Thema Fatigue. Gibt aber trotzdem nur in Berlin die eine Fatigue-Ambulanz in der Charité und die ist komplett überlaufen. Also es wird sich damit beschäftigt, was man dagegen tun kann, wie man das Leben verbessern kann. Ich habe jetzt auch im Sommer ein Fatigue-Coaching mitgemacht, wo man so, wie soll ich sagen, so ein bisschen Handwerkszeug mitbekommt, wie man einfach seinen Alltag auch so plant, dass genug Ruhepausen drin sind. Also es ist auch so ein bisschen inzwischen eine organisatorische Sache. Ne? Also ich habe heute zum Beispiel den Termin mit dir und dann habe ich mir heute keinen weiteren Termin gelegt, weil es einfach sein kann, dass ich, wenn wir beiden hier fertig sind, dann eine längere Pause brauche. Ne? Und das ist sowas, was ich halt in dem Fatigue-Coaching gelernt habe. Maximal einen Termin am Tag, wenn möglich auch nicht jeden Tag. Zeit für sich selber einplanen, auch Sport ist wichtig, aber das sind so Sachen, man kann sich einfach nur anders organisieren, aber man wird es nicht mehr wegkriegen. Und es ist halt mal besser und es ist halt mal schlechter. Das ist halt so. Und bei mir ist es auch so, dass ich oft nicht sagen kann, warum denn heute? Was habe ich denn jetzt beispielsweise gestern gemacht, dass ich heute so im Eimer bin? Das ist halt auch sowas. Ne? Wenn man jetzt wüsste, meinetwegen, ich war gestern 10 Kilometer wandern, das war vielleicht ein bisschen viel, dann sagt man, gut, mache ich nicht wieder, mache ich weniger. Ne? Aber das ist halt so das Dumme am Fatigue, das kommt manchmal zu Zeiten, wo man sagt, ich bin doch jetzt völlig entspannt. ich bin doch jetzt ausgeruht, ich habe nichts Schlimmes oder nichts körperlich Anstrengendes gemacht, warum? Na, also wir waren 4 Wochen in Schweden, selbst da hatte ich 2 Fatigue-Tage dazwischen.
Obwohl es eigentlich Urlaub war, ne?
Ja, und es war auch völlig entspannt. Also wir haben jetzt keine übelsten Wandertouren gemacht, keine ewig langen Fahrradtouren. Es war wirklich total entspannt. Mhm. Und da war es aber auch für meinen Mann wieder offensichtlich okay. Es hat nichts mit Anstrengung zu tun, ne? Es ist halt ja auch für ihn schwer zu verstehen. Eben noch im Garten rumgewuselt und jetzt liegt sie hier und kommt nicht mehr hoch. Was ist denn jetzt wieder, ne? Das ist für mich schwierig, aber auch für alle um mich rum schwierig.
Das kann ich mir vorstellen. Würdest du denn sagen, bei der ganzen Sache mit der Rentenversicherung, bis das endlich durch war und so weiter, ist es sehr wichtig, sich Hilfe zu holen? Also du hast ja gesagt, du hattest Hilfe vom VDK. Ja. Ist das der Pluspunkt, den du hattest, der dir dabei geholfen hat, überhaupt erst diesen Rentenantrag so oft dagegen zu widersprechen, bis er dann genehmigt wurde?
Ja. Also das auf alle Fälle, ganz klares Ja, weil es ist so, wenn man, am Anfang war ich ja körperlich beeinträchtigt durch die ganzen Therapie-Nebenwirkungen, die man so hat. Und dann ja durch die Psyche, weil das ja auch so lange gedauert hat. Und man hat dann irgendwann den Punkt erreicht, wo man sagt, meine Güte, dann ist es jetzt halt so, ich widerspreche jetzt nicht. Es geht ja eh nicht durch. Und ich habe manchmal auch so das Gefühl, darauf warten die direkt. Und ich habe mir halt den Weg zum VDK habe ich gemacht, aber auch so in der Annahme, naja, die werden mir jetzt dasselbe erzählen, dass hier nichts zu machen geht. Und die haben sofort gesagt, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Natürlich helfen wir ihnen und die machen wirklich allen Schriftverkehr. Die melden sich ab und an. Man kriegt auch den Schriftverkehr, den die quasi an die Rentenversicherung oder ans Gericht geschickt haben, den kriegt man in Kopie. Und auch weil alles, was an Post von den Behörden kommt, geht erstmal zum VDK, dass die das bearbeiten, sodass man da, ich will jetzt nicht sagen außen vor ist, aber es ist nicht mehr so, dass man den Briefkasten öffnet und da ist ein Brief von der Rentenversicherung drinne und ich konnte den dann zeitweise gar nicht selbst öffnen. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, mach den mal auf, lies mal, was da drin steht und dann sagst du mir gut oder schlecht. Na, also das schon alleine dieser Umschlag, wo da außen drauf steht, Rentenversicherung, war eine Zeit lang für mich ein Riesenproblem. Ja. Und das ist halt dann der Vorteil, man kann das in fähige Hände abgeben. Der VDK, die sind ja nicht ausschließlich dafür zuständig, aber die machen das halt tagtäglich. Die Fachanwältin, die da hier in unserem Raum haben, die befasst sich auch ausschließlich mit solchen Sachen, sodass man das einfach auch in gute Hände abgibt. Man muss auch nicht suchen, welcher Anwalt wäre denn jetzt hier im Umkreis der Richtige. Da kümmern die sich drum. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel abgenommen, ne? Dass ich mich da nicht immer wieder damit beschäftigen musste. Eben nur dann, wenn tatsächlich eine Post kam oder die irgendwie nochmal einen Befund oder was gebraucht haben, ne? Dann ja. Aber es war nicht mehr so präsent. Ich hatte wirklich die Möglichkeit, mit der Psychologin zu arbeiten und zu sagen, wir versuchen jetzt die Psyche zumindest so zu stabilisieren, dass wir nicht wieder in dieses Loch reinrutschen. Ne? Das ist ja was Wichtiges.
Ist denn die Hilfe vom VDK kostenfrei?
Nein, also man muss in den VDK eintreten. Das ist ein Jahresbeitrag, der ist aber unter 100 Euro fürs ganze Jahr. Und dann kümmern die sich um alles. Und wenn es halt zu diesem Gericht zu diesen Gerichtssachen kommt, da wird auch nochmal ein kleiner Betrag. Ein normaler Anwalt wäre wesentlich teurer und die kümmern sich dann halt um alles. Ne? Also das ist, die haben ja Leute im Büro sitzen, die den ganzen Schriftverkehr machen, die auch bezahlt werden müssen. Es kostet ja auch alles Porto und so weiter. Also von daher finde ich, das ist gut angelegtes Geld und die beraten einen auch, die haben auch Ahnung von diesen ganzen Sachen mit dem Grad der Behinderung, mit Nachteilsausgleich. Also es ist ja ein großer Sozialverband, die halt auch viele Sachen zurückgreifen können, die gerade auch für Krebspatienten manchmal nicht unwichtig sind. Ne? Also ich denke, für mich war es das Beste und ich empfehle das auch gern, sowohl in der Selbsthilfe, als wenn mich so mal jemand fragt, empfehle ich das immer gern weiter, dass man sich dort auf alle Fälle zumindest erstmal beraten lässt. Beratung ist kostenlos und wenn man dann sagt, ja okay, ich möchte, dass ihr mich vertretet, dann tritt man halt ein. Aber die erste Beratung ist immer erstmal kostenlos.
Und was würdest du sagen, was dir in der Zeit noch geholfen hat? Also so wie ich es rausgehört habe, deine Psychologin auf jeden Fall. Mhm. Gibt es noch mehr Dinge, die du empfehlen kannst, was man tun kann, wenn man in so einer Situation ist, wie du damals warst?
Also ich habe, mir haben ganz sehr zum einen geholfen, das Schreiben. Ich habe ja schon seit Diagnosetag mein Blog Horst muss sterben angefangen. Das hatte, ja, mein Tumor hieß Horst und okay, da musste er weg. Also daher der Titel, ein bisschen provokativ, aber da habe ich das am Anfang schon fast tagebuchmäßig verarbeitet. Inzwischen, ich pflege den noch, aber ich habe jetzt andere Themen, mit denen ich mich befasse. Ich poste jetzt auch nicht mehr täglich, aber dieses Schreiben hat mir sehr geholfen. Mir hat auch geholfen, mich mit anderen Patienten auszutauschen. Und natürlich, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, sind solche Events wie dein Fotoshooting. Und man einfach mal sieht, zum einen, ich bin nicht alleine. Gerade bei dir, wo wir alle, ich sag immer, 50 Frauen im schwarzen Schlibbi, ist immer so, wenn ich das erkläre, was macht ihr denn da? Ne? Aber man sieht ja da auch die Oberkörper, die Narben. Wir haben ja nicht alle Brustkrebs. Es sind ja auch andere Krebserkrankungen dabei, wo man sagt, Mensch, die haben auch eine Riesennarbe und stellen sich ganz genauso wie du hierher. Ne? Das macht ja auch mit einem selber was. Es stärkt unglaublich das Bewusstsein, Selbstbewusstsein.
Ja.
Und man hat aber auf der anderen Seite das Gefühl, obwohl ich hier diese Narbe habe, ich bin trotzdem schön und ich bin stark. Ich kann zurückblicken auf das, was ich geschafft habe. Und ich bin halt immer noch da. Vielleicht anders, sicherlich auch mit dem ein oder anderen, ich sage jetzt mal, nee, Makel ist das falsche Wort, mit der ein oder anderen Narbe tatsächlich. Aber ich bin noch da. Ne? Und dieses, und ist, was mir halt auch viel geholfen hat, ich habe relativ viele Bücher gelesen. Es gibt ja unendlich viele, ne? Also zum Beispiel Nicole Staudinger, Brüste Umstände halber abzugeben. Das ist ja auch so ein Titel, wo ich eigentlich schon im Buchladen geschmunzelt habe. Und mir hilft halt auch viel, dass ich meine Erfahrung in der Selbsthilfe weitergeben kann. Also mir hat quasi so jemand gefehlt, der mich an die Hand nimmt und sagt, du, die Möglichkeit hast du noch und das geht noch. Und ja, heute ist ein Scheißtag. Der geht vorbei und morgen kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Und es ist halt so wie ein Puzzle. Es sind viele Puzzleteile, die letztendlich das ein bisschen rund machen, dass man sagt, ja, okay, ich hatte Krebs. In meinem Fall, ich habe keine Brüste mehr. Ich kann nicht mehr arbeiten. Aber hey, ich lebe noch. Ne? Und das ist so das, weil ich habe halt in den Jahren jetzt auch schon viele gehen sehen. Auch befreundete Frauen, die mir zur Seite gestanden haben, die dann ein Rezidiv hatten oder damals schon metastasiert waren, die inzwischen verstorben sind. Na, und das ist halt was, wo ich dann sage, okay, das ist dir bis jetzt zum Glück erspart geblieben und ich hoffe, das bleibt auch so. Und dann versuche ich vielleicht so ein bisschen meinen Beitrag zu leisten und halt in der Selbsthilfe oder auch so anderen Patienten zu helfen. Und zum Beispiel auch euer Fotoshooting, den Podcast und jetzt auch das Buch in die Welt hinauszutragen, ne? Dass das bekannt wird, dass noch mehr darauf aufmerksam werden, dass es das gibt und umgedreht, dass auch nicht erkrankt gesehen, okay, so ist es, ne? Weil ja immer noch viel Klischee in den Köpfen ist, ne? Und auch das ist mir so ein Anliegen zu zeigen, ja, okay, sehe vielleicht gut aus, aber innen drin sieht's anders aus oder meine Tage sind halt trotzdem eingeschränkt, ne? Das ist ja immer so, was eigentlich auf der Stirn geschrieben steht. Und wenn keiner drüber redet, erfährt es halt auch keiner.
Ja, ganz genau. Das heißt, du blickst jetzt anders auf das Leben als vorher, ne?
Definitiv. Ich habe auch, bei den Psychologen hat man ja auch immer so, die wühlen ja so ein bisschen in der Vergangenheit. Und da hat sich bei mir auch viel rausgestellt, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, wenig auf mich geachtet, aber ich stand halt immer am Schluss. Ne? Ich habe immer erst mich um die anderen gekümmert und noch eine Aufgabe angenommen und noch eine. Und ich bin irgendwo hinten dran gewesen. Und das ist jetzt anders. Ne? Ich nehme mir viel mehr Zeit für mich. Ich habe, also Yoga habe ich schon vorher gemacht. Ich habe jetzt aber auch noch das Meditieren für mich entdeckt. Ich bin inzwischen auch Meditationsleiter. Ich habe eine Ausbildung zum Waldbaden-Kursleiter gemacht. Alles online. bei freier Zeiteinteilung, so wie ich, wie das mein Kopf dann halt auch hergibt. Ne? Das ist ja das Schöne heutzutage, dass man nicht mehr unbedingt für sowas 7 Tage oder 5 Tage die Woche in eine Schule muss. Und das ist was, was mir gut tut, was ich anderen Patienten mitgeben kann. Und es ist halt auch so, der Freundeskreis ist in der Tat ein bisschen kleiner geworden. Aber die, die da sind, das sind die Richtigen. Das sind die, die mir wirklich immer zur Seite stehen, die mich verstehen, die ich verstehe und die mir einfach gut tun. Weil ich habe irgendwann mal gelernt, wenn es deine Nerven kostet, ist es zu teuer. Und dann, sag ich mal, dann fällt auch mal jemand aus meinem Freundeskreis raus, wenn ich denjenigen immer hinterherrennen muss oder die eben einfach überhaupt kein Verständnis aufbringen, wo das für mich ja fast ein Energieräuber ist, weil ich mich da immer wieder erklären muss. Das bringt mir ja nichts. Ne?
Ja, ja, das sagen ganz viele Frauen.
Also man sieht auch viele Sachen ganz wertvoll an. Ne? Es ist so ein Tool von den Psychologen, dass die gerade in so einer, wenn man psychisch schlecht drauf ist, sagen, schreib dir doch mal abends 3 Dinge auf, die heute schön waren an dem Tag. Und am Anfang denkst du, ja meine Güte, ich war nicht essen, ich war nicht im Urlaub, ich habe mir nichts Tolles gekauft. Was soll denn heute schön gewesen sein? Ja, aber schön ist ja zum Beispiel auch, wenn du mit deiner Tasse Kaffee auf dem Balkon saßt oder in deinem Garten warst, ne? Oder die Freundin war zum Kaffeeklatsch da oder heute würde da stehen, ich hatte heute ein Interview mit Franziska. Ne?
Ja.
Dass man einfach so die kleinen Sachen, die alle als ganz, ganz normal angucken, dass die aber eben, sage ich mal, so, ja, quasi das Salz in der Suppe sind, dass es nicht das große Event ist, was einen Tag schön macht, sondern so die kleinen Dinge.
Ja.
Und das ist was ganz viele Krebspatienten berichten, egal welcher Krebs.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Absolut. Schön. Annette, das war wieder ein sehr, sehr informatives Gespräch, was wir heute hatten. Ich habe ganz viel mitgeschrieben. Und ich finde das so schön, dass du das auch alles so bereitwillig erzählst und weitergibst. Und ich finde, das ist auch so wichtig für andere Betroffene, die vielleicht jetzt denken, sie sind in einer Sackgasse und wissen nicht weiter. Wir haben ja hier auch ein paar Stellen, die man, wo man sich Hilfe suchen kann. Ich werde das alles auch nochmal in den Shownotes mit verlinken. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und freue mich, wenn du weiterhin auch vielleicht für andere Betroffene zur Verfügung stehst. Ich würde gerne auch deinen Namen wieder mit dazu nennen und dich verlinken.
Ja.
Und freue mich, wenn wir uns wieder hören oder uns auch zum nächsten Fotoevent wiedersehen.
Also zum nächsten Fotoevent sehen wir uns auf alle Fälle. Ich habe schon mehrere Damen rekrutiert, die da mitwollen.
Das ist super, sehr schön. Ja, genau. Nächstes Jahr im Juni findet das wieder statt. Aber alle genauen Infos schreibe ich dann sowieso dann zugegebener Zeit, wahrscheinlich ab Januar. Ja.
Aber es ist, also wie gesagt, ich danke dir auch, dass du den Podcast ins Leben berufen hast, weil es einfach wirklich eine Möglichkeit ist, dass wir uns auch auf dieser Art nochmal nach außen zeigen. Ne? Es waren ja jetzt schon so viele tolle Mädels dabei. Mit ein paar bin ich auch durch dein Shooting befreundet inzwischen. Und es ist einfach toll, wenn's Frauen gibt, die sagen, ich zeige mich nach außen und ich zeige vielleicht auch mal, dass es mir nicht gut geht. Einfach, dass die Welt da draußen weiß, ja, ich bin krebsfrei, aber es ist nicht mehr alles so wie früher und es ist eben nicht alles gut. Ne?
Ja, ganz wichtig.
Dass die Menschen das einfach wissen und dass in Zukunft da vielleicht auch vom Umfeld ein bisschen mehr Rücksicht und Verständnis kommt.
Ja, finde ich auch.
Weil sie es dann halt einfach wissen. Viele wissen es einfach wirklich nicht. Ich meine, wenn man sich nicht mit Krebs beschäftigen muss, dann beschäftigt man sich nicht damit. Das ist genauso wie der Tod ein Thema, was man immer schön wegschiebt. Mhm.
Natürlich, absolut. Aber ich meine, das kann man ja auch gesunden Menschen gar nicht zum Vorwurf machen.
Genau,
ne? Wenn man da gar nicht hinblickt, dann kann man es nicht besser wissen. Ja, ich finde das auch ganz wichtig und deswegen mache ich das auch, um genau dafür zu sensibilisieren und Frauen mit Krebs auch eine Stimme zu geben, ne? Das nach außen zu erzählen und zu zeigen und dass vielleicht insgesamt die Gesellschaft dahingehend ein bisschen rücksichtsvoller wird.
Ja. Und es ist, finde ich, auch wichtig, also ich weiß es inzwischen, dass dein Podcast und auch das Buch ist in Planung. Das wird in einer bestimmten, sehr bekannten Reha-Klinik, ich will jetzt hier keine Werbung machen, von der dortigen Breast Care Nurse verfolgt und den Patienten empfohlen. Und das ist ja auch sowas, wo ich sage, es ist auch wichtig, dass es in diese Kreise Einzug hält, ne? Dass vielleicht auch mal die Ärzte wissen, Oder überhaupt das medizinische Personal, ach so, fühlt sich das an, vielleicht müssten wir mal ein bisschen an unserer Wortwahl oder überhaupt an unserem Umgang arbeiten, ne? Weil denen ist das ja auch oft nicht bewusst.
Auf jeden Fall. Ne? Ja, ganz, das ist so ein
kein böser Punkt. Wille, die wissen es einfach nicht.
Ne? Die wissen es einfach nicht besser, genau. Ja, das finde ich auch wirklich, dass auch die, gerade die Menschen, mit denen man während der akuten Erkrankungsphase, also während der Therapie zu tun hat, dass gerade die auch einfühlsamer mit dem Patienten umgehen, weil auch da habe ich schon so viele Geschichten gehört, wo man sich denkt, Mensch, wie soll denn ein Mensch das alles ertragen, wenn alles auf einen einprasselt?
Ja. Und das ist selbst mir, und ich kenne jetzt auch einige aus dem medizinischen Personalbereich, die sagen, ich habe das alles in der Ausbildung mal gelernt, ich habe das auch meinen Patienten erklären können, aber in dem Moment, wo du selbst der Patient bist, bist du genauso ein Patient wie alle anderen. Du kannst vielleicht ein paar Fachausdrücke, die kannst du deuten, du weißt auch, was diese und jene Untersuchung bedeutet, aber du sitzt genauso dort, hast Angst, bist unsicher. Ne? Und das ist so, dass kenne ja jetzt quasi beide Seiten, ne? Ich war jetzt quasi, so flapsig gesagt, schon an beiden Seiten der Nadel. Aber das ist halt das, wo ich sage, ich wünsche das niemand, dass er selber die Erfahrung machen muss durch Erkrankung. Umso wichtiger ist es, dass wir nach außen gehen und sagen, Leute, so und so ist es und das läuft vielleicht noch nicht so richtig, dann müsst ihr doch vielleicht mal was ändern.
Ja, das ist absolut auch mein Anliegen. Also an alle Frauen, die das jetzt vielleicht hören und denken, oh, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, schreibt mir gerne eine Mail und dann können wir miteinander sprechen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du viele wertvolle Informationen für dich mitnehmen konntest. Wenn du Fragen rund um das Thema Erwerbsminderungsrente hast, darfst du dich sehr gern an Annette wenden. Den Link zur Selbsthilfegruppe FSH Onliner findest du in den Shownotes. Es ist wichtig, dass du deine eigenen Grenzen akzeptierst. Es ist erlaubt, ausreichend Ruhephasen in deinen Alltag zu integrieren. Dein Körper sagt dir, was er braucht. Fatigue ist eine belastende Erschöpfung, die infolge von Krebs oder anderen chronischen Erkrankungen entstehen kann. Sie tritt häufig plötzlich und unvorhersehbar auf. Sie erschwert die Bewältigung des Alltags und vermindert die Lebensqualität. Ich finde es so wichtig, dass auch hierfür sensibilisiert wird, denn viele gesunde Menschen haben von dem Fatigue-Syndrom noch nie etwas gehört und wissen nicht, dass auch nach überstandener Krebstherapie der Alltag in vielen Fällen einfach nicht mehr so ist, wie er vor der Erkrankung war. Da es aktuell noch keine Zulassung für ein Medikament gibt, müssen Betroffene lernen, mit der Erschöpfung zu leben. Diese Herausforderung für das Umfeld nachvollziehbar zu machen, ist oft schwer. Auf der Internetseite der Deutschen Fatigue-Gesellschaft gibt es viele wertvolle Tipps für den Umgang mit der Erkrankung und auch die Möglichkeit, dich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Wenn du sozialrechtliche Beratung bei Fragen und Problemen rund um die Rente, Krankenversicherung oder die Anerkennung einer Schwerbehinderung benötigst, dann hilft der VDK. In fast allen größeren Städten gibt es Beratungsstellen, an die du dich wenden kannst. Der Jahresbeitrag liegt bei unter 100 Euro, beziehungsweise, soweit ich weiß, bei 6 Euro monatlich. Ich verlinke dir die Seite in den Shownotes. Wenn du gern mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest oder du gern selbst Teil des Podcasts Lebe selbstvoll werden willst, dann findest du alle Infos auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge mit deinen Freunden und deiner Familie teilst und so dabei hilfst, dem Podcast Lebe selbstvoll und mein Fotoprojekt Schön und Stark weiter in die Welt zu tragen. Gemeinsam können wir so viel erreichen und Frauen mit Krebs eine Stimme geben. Wie immer freue ich mich, wenn du deine Gedanken zur Folge auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir teilst und wir uns gemeinsam zu dem Thema austauschen können. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.